Ich würde gerne am Anfang mit euch ein kleines Experiment machen. Keine Angst, passiert nichts, tut auch nicht weh. Wer sich traut, kann gerne mal die Augen schließen. Ich gehe jetzt auch nicht durch die Reihen und haue euch eine runter oder so. Passiert nichts. Ich würde gerne mal fragen, ob ihr wisst, was der rechte Nachbar von euch für ein Oberteil anhat. Ein Hemd, Pullover, welche Farbe? Okay, vielleicht der linke Nachbar, hat er den wahrgenommen? Was hat der linke Nachbar für Schuhe an? Okay, ihr könnt die Augen wieder öffnen, gerne mal nachschauen. Wer überhaupt neben euch sitzt. Ach. Selbst wenn ihr jetzt die Augen aufhabt und ich euch fragen würde, wisst ihr denn, wer hinter euch sitzt? Brauche ich dann gar nicht fragen, was derjenige vielleicht für Schuhe anhat. Ich glaube, dass wir uns manchmal sehen und irgendwie eigentlich doch nicht sehen. Und ich wünschte mir, dass gerade wir so als Gemeinde, als Christen, dass wir einander sehen. Und zwar nicht nur rein äußerlich, sondern dass wir sehen, wie es dem anderen geht, ihn in seiner Individualität wahrnehmen. Sehen, wenn wir uns ansehen, in seiner Befindlichkeit. Dass wir das wahrnehmen. Und nicht nur das, sondern dass, wenn wir uns auch gegenseitig ansehen, wir reden noch nicht miteinander, wir sehen uns nur an, unsere Blicke begegnen sich. Man kann ja mit den Augen töten. Man kann auch mit den Augen lieben. Was wir mit den Augen alles können. Und ich wünschte uns, dass wir, wenn wir uns einander ansehen, uns Ansehen schenken, großgeschrieben. Wertschätzung. Ich glaube, das ist unser Auftrag auch als Christen. Wenn wir uns begegnen, uns ansehen, uns Wertschätzung schenken. Da haben wir noch nichts gesagt. Wir schaffen allein durch unsere Augen eine gewisse Atmosphäre. Und ich wünschte mir, dass Gemeinde dafür bekannt ist, dass wenn wir uns begegnen, wenn wir uns sehen, dass wir allein durch das, wie wir uns ansehen, einander Frieden schenken. Das wäre doch mal was, wenn Kirche, Gemeinde in der Gesellschaft bekannt wäre als ein heilsamer Ort. Ein Ort, an dem Frieden herrscht. Das wäre meines Erachtens mit eines der besten missionarischen Auswirkungen, wenn Gemeinden dafür bekannt wären, dass hier Frieden herrscht, ein heilsamer Ort ist, wo Menschen sich ansehen und einander Ansehen schenken. Und das passiert nonverbal. Einfach nur, wie wir einander sehen. Es gab mal einen Mann, der stöberte durch einen Antiquitätenladen. Und eigentlich merkt er recht schnell, hier steht nur so Krimskrams rum, nichts Besonderes. Der Laden sah auch ein bisschen runtergekommen, ein bisschen oll aus. Und er war schon wieder auf dem Weg nach draußen, da fiel ihm noch so im halben Auge ein kleines Schälchen auf, das auf dem Boden stand und in diesem Schälchen war Milch und die Katze trank draus. Und auf dem zweiten Blick merkte er, das ist nicht nur irgendeine Schale, sondern das ist eine Vase aus der Ming-Dynastie. Von unschätzbarem Wert. Der Besitzer dieses Ladens, der muss eindeutig überhaupt gar keine Ahnung haben, wenn er so eine Vase, so ein Schälchen mit unschätzbarem Wert auf den Boden stellt und die Katze draus trinkt. So dachte er sich, da lege ich mir noch eine clevere Strategie zurecht, dass ich ihm diese Schälchen günstig abluchse. Und so ging er zu dem Besitzer und sagte, hören Sie mal, Sie haben eine ganz außergewöhnliche Katze. Ich würde die gerne kaufen. Und dachte der Besitzer, nein, also meine Katze, die kann ich Ihnen nicht verkaufen, die hält hier den Laden von Mäusen frei. Dachte sich schon, ja genau, so sieht der Laden auch aus. Du hast definitiv keine Ahnung. Ja, okay, aber ich gebe dir 100 Euro dafür, für die Katze. Der Besitzer sagt, okay, komm, 100 Euro für eine Katze, kannst du gerne mitnehmen. Und der Mann war schon mit der Katze in der Hand, im Arm, auf dem Weg nach draußen, dreht sich nochmal um und sagt, ach, ganz vergessen, ich brauche auch irgendwie was, woraus die Katze trinken kann. Ich nehme diese Schälchen hier, an das sie eh schon gewöhnt ist, nehme ich gleich noch mit. Ich gebe dir 10 Euro dafür. Sagt der Besitzer, nein. Diese Schale ist eine Vase aus der Ming-Dynastie. Von unschätzbarem Wert. Aber witzig ist, seitdem ich diese Schale hier auf dem Boden stehen habe und die Katze draus trinkt, habe ich schon 17 Katzen verkauft. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mich so gefragt, welchen unschätzbaren Wert muss dieser Besitzer dieser Katze zugeschrieben haben? Wie viel Wertschätzung hat er dieser Katze gegeben, dass er sogar so ein kostbares Schälchen ihr gibt, damit sie draus trinken kann? Ich habe mich weiterhin gefragt, wie drücken wir unsere Wertschätzung anderen gegenüber aus, die uns wichtig sind, die von unschätzbarem Wert sind. Und ich glaube, dass wir allein durch unsere Augen, durch die Art, wie wir andere ansehen, schon zum Ausdruck bringen, wie wertvoll sie uns sind. Ich bin immer wieder begeistert von den Geschichten aus der Bibel, weil sie Dinge deutlich machen, die in unserer Zeit genauso realistisch sind wie auch damals schon. Und wenn man die Geschichten zum Beispiel von Jesus liest, mal unter diesem Aspekt, wie Jesus Menschen angesehen hat. Es ist erstaunlich, wie viele Geschichten man liest, wo Jesus nur mit den Augen kommuniziert hat. Gar nicht viel gesagt hat. Und so gibt es eine Geschichte, die möchte ich heute mal in den Vordergrund stellen, weil sie deutlich macht, welche Kraft, welche Power allein in der Art liegt, wie wir Menschen Ansehen schenken können, allein durch die Art, wie wir uns ansehen. Jesus war ja bekannt als ein Schriftgelehrter, angeblich ein Heiliger, und es gab damals viele Schriftgelehrten und Pharisäer. Und es war so üblich, dass man sich untereinander auch mal eingeladen hat, um so ein bisschen öffentlich dann zu debattieren, mal zu zeigen, was man so drauf hat. Und dabei waren auch viele andere aus der Öffentlichkeit mit eingeladen. Jeder, der wollte, konnte dabei sein. Man traf sich meistens in so einem Innenhof, meistens auch von so einem Schriftgelehrten. Es war die besser verdienende Schicht. Und so wurde auch Jesus eingeladen von so einem angesehenen Schriftgelehrten in sein Haus, eigentlich in seinen Hof. Und dieser Hof war, wie gesagt, öffentlich. Viele andere Menschen waren auch da, um zu hören, wie jetzt Jesus und der Schriftgelehrte heißt Simon, wie sie sich nun einander unterhalten und austauschen. Und so kommt Jesus quasi in diesen Vorhof. Meistens gab es in der Mitte auch einen Brunnen. Brunnen war ja die Lebensgrundlage, deswegen waren diese Höfe auch öffentlich, dass jeder dahin durfte. Viele Menschen saßen da drumherum und Jesus kommt in diesen Hof und wird von Simon begrüßt. Naja, eigentlich wird er nicht wirklich begrüßt, denn es war damals üblich, dass man so einen Gast begrüßte mit einem sogenannten Bruderkuss auf die Wange. Und das hatte eine Bedeutung. Wenn man sich auf die Wange küsste, dann wussten alle anderen, die das mitgesehen haben, aha, hier begegnen sich zwei Menschen auf Augenhöhe. Aber Simon küsste Jesus nicht auf die Wange. Er gab ihm nicht den Bruderkuss. das fiel schon mal auf. Die Leute haben wahrscheinlich sich gegenseitig gerade angestupst und gesagt, hast du das gesehen? Beziehungsweise hast du gemerkt, Jesus wurde gerade von Simon nicht mit dem Bruderkuss begrüßt. Das heißt, Simon drückt hier ganz klar was aus. Wir beide sind nicht auf Augenhöhe. Ich stehe über dir. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob du überhaupt ein Schriftgelehrter bist. Was du überhaupt kannst. Ob du wirklich so einer bist, wie du behauptest. Simon hätte eine zweite Möglichkeit gehabt, Jesus zu begrüßen. Er hätte ihn auf die Hand küssen können. Das war auch damals eine übliche Begrüßung. Allerdings drückt das auch was aus. Nämlich, dass derjenige, der den anderen auf die Hand küsst, sich als Diener damit deutlich zeigt. Ich stehe unter dir. Aber auch das tat Simon nicht. Simon begrüßte Jesus gar nicht. Und alle, die dabei waren, haben das gemerkt. In dem Moment lag schon eine gewisse Spannung in der Luft. Wow, was ist hier los? Jesus wird als Ehrengast eingeladen, aber krass, er wird noch nicht mehr begrüßt. Und ich habe mich gefragt, wie hat sich wohl Jesus in dem Moment gefühlt? Ihr klingelt irgendwo und hört, dass da eine Party ist und ihr wollt auch zu dieser Party und die Tür geht auf und ihr seht auch, wie dahinter vielleicht alle feiern und sagt, ja, will auch zu der Party und derjenige, der an der Tür steht, sagt, welche Party? Hier ist keine Party. Da weiß man doch, ich kann wieder gehen. Ich bin nicht gewollt. Ich habe mich gefragt, wie muss Jesus sich gefühlt haben in dem Moment, dass er sagt, Mensch Simon, du hast mich eingeladen, aber wir müssen auch nicht miteinander reden. Ich muss nicht hier sein. Aber vielleicht hat Simon das auch erstmal, Jesus auch erstmal so stehen lassen. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber es dauerte nicht lange und es kam schon der zweite Moment, in dem Jesus sich nicht gut gefühlt haben muss. Denn normalerweise bot man dem Gast an, die Füße zu waschen. War sehr staubig in Palästina. Man ging ja barfuß oder mit Sandalen. Und so, wenn Gäste heute zu uns kommen, wir ihnen auch anbieten, dass sie sich mal die Hände waschen können oder frisch machen dürfen. So war es damals üblich, dass man den Gästen auch anbot, dass sie sich frisch machen können. Und das war eigentlich immer die Gelegenheit, dass man dem anderen die Füße gewaschen hat. Und Simon hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, Jesus selbst die Füße zu waschen. Damit hätte er wirklich deutlich gemacht, Jesus ist mein Ehrengast. Also einem Ehrengast würde man selbst als Gastgeber die Füße waschen. Tat Simon aber nicht. Simon hätte einen seiner Angestellten, seiner Sklaven bitten können, kannst du mal bitte Jesus die Füße waschen? Machte Simon aber auch nicht. Er bat keinen Diener, Jesus die Füße zu waschen. Okay, man hätte wenigstens sagen können, hier Jesus, hast du eine Schüssel mit Wasser, wasch dir deine Füße selber. Aber auch das tat Simon nicht. Jesus bekam noch nicht mal die Gelegenheit, sich selber die Füße zu waschen. Also spätestens jetzt hätte ich gesagt, komm, lass, ich gehe wieder. Was soll das? Wie behandelst du mich hier eigentlich? Die haben da nicht viel miteinander geredet. Aber es wurde schon deutlich, ich bin hier nicht gewünscht. Ich bin hier nicht gewollt. Ich werde hier nicht respektiert. Jesus spürte sofort in der Art, wie Simon ihn ansah und wie er sich verhielt, dass Jesus nicht gewollt war, nicht akzeptiert, nicht wertgeschätzt. Und wie gesagt, die Umliegenden haben das mitbekommen. Die Spannung in der Luft. Und unter den Gästen, die so dabei waren, gab es auch eine eher besondere Person, nämlich eine Prostituierte. Prostituierte durften auch in der Öffentlichkeit in diesen Höfen sein, war nicht verboten. Aber keiner wollte sich natürlich öffentlich mit einer Prostituierten zeigen. Auch so wurde sie natürlich ein Stück abseits gelassen. Sie durfte sich nicht so in die Menge mit hineinbegeben. Keiner wollte mit ihr gesehen werden. Vermutlich kannten sie alle. Aber öffentlich gesehen werden auf keinen Fall. Und spannend ist, dass jetzt genau diese Prostituierte in den Mittelpunkt dieser Geschichte tritt. Denn sie scheint die einzige zu sein in diesem Innenhof, wo viele Menschen miterleben, was hier zwischen Simon und Jesus passiert, scheint sie die Einzige zu sein, die genau weiß, wie Jesus sich jetzt fühlen muss. Denn die Prostituierte kennt dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein. Sie kennt das Gefühl, nicht respektiert zu werden. Sie kennt das Gefühl, keine Wertschätzung zu erleben. Sie weiß ganz genau, wie Jesus sich jetzt fühlt. Nicht begrüßt zu werden. Nicht gewollt zu sein. Und das tut ihr weh, weil sie sagt, wie geht ihr hier mit Jesus um? Er hat so viel Gutes getan und sie hat vermutlich viel schon von Jesus gehört und vielleicht sogar miterlebt. Und deshalb kam sie auch in diesen Innenhof, um zu hören, was Jesus zu sagen hat. Und sie kann nicht nachvollziehen, sie kann nicht verstehen, warum hier niemand etwas tut. Warum hier niemand für Jesus eintritt. Obwohl öffentlich Jesus so abgewiesen wird. Und so entscheidet sie sich, ausgerechnet sie, entscheidet sich hier etwas zu tun. Etwas dagegen zu tun, etwas für Jesus zu tun. Und so geht sie nun zu Jesus und fängt an, ihn zu begrüßen. Auf ihre eigene Art und Weise. Sie konnte ihm jetzt nicht den Bruderkuss geben, war ja eine Frau und Schriftgelehrte war sie auch nicht. Aber was sie tun konnte, war, sie konnte ihm die Füße küssen. Das war ein Zeichen äußerster Demut. Und auch das muss man sich jetzt vorstellen. Damals hat man ja nicht so an Tischen gesessen, auf Stühlen, sondern man lag auf dem Boden, um eine Decke vielleicht herum, wo Essen drauf stand. Und so lag man so auf seinem Unterarm und hatte so die Füße nach hinten rausgestreckt. Und da kam nun die Prostituierte und kniet sich vor Jesu Füßen nieder. Müsst ihr euch das mal bildlich vorstellen. Jesus ist vielleicht gerade so ein bisschen am Essen, Oliven, Weintrauben, irgendwas. Und dann kniet die da vor ihm, die Prostituierte, und fängt an, ihm die Füße zu küssen. Also ich hätte die Füße weggezogen. Er hätte gesagt, ey, kannst du mal aufhören damit? Was soll das? Mein Ruf ist eh schon ruiniert. Ich bin eh schon nicht gewollt hier. Und jetzt kommst auch noch ausgerechnet du zu mir, fängst mir die Füße an zu küssen und bringst mich in eine unmögliche Situation. Spannend ist aber, dass im Text steht, dass sie nicht nur die Füße von Jesus einmal küsste, sondern dass sie immer und immer wieder seine Füße küsste. Und das muss man sich jetzt bewusst machen. Wie muss Jesus die Prostituierte angeschaut haben? Die haben nicht miteinander geredet. Wie muss Jesus die Prostituierte angeschaut haben, dass die Frau ermutigt wurde, weiterzumachen und nicht aufzuhören? Jesus muss sie nicht mit Verachtung angeschaut haben, nicht mit, kannst du mal weggehen, sondern ich vermute, dass in den Augen von Jesus Dankbarkeit zu sehen war. Danke, dass du mich hier begrüßt. Du bist die Einzige, die merkt, wie es mir geht. Und dieser Blick, den Jesus ihr schenkt, scheint sie animiert zu haben, das weiterzutun, weil sie selber plötzlich merkte, wie Jesus sie akzeptiert, wie Jesus sie respektiert, zulässt, was sie ihm zeigen möchte. Ich möchte dich hier begrüßen. Ich möchte dir diese Ehre geben, die dir gebührt, die keiner hier im Moment dir gibt. Jesus sieht in ihr Herz und weiß, was sie für ein Motiv hat. Und bedankt sich mit der Art, wie er sie anschaut. Und dieses Gefühl, dass die Prostituierte jetzt nicht abgewiesen wird, sondern dass sie das Gefühl der Akzeptanz erlebt. Ich darf das, ich mache hier genau das Richtige. Jesus ist dankbar dafür, dass wenigstens ich ihn anfange zu begrüßen. Dieses Gefühl kannte sie nicht. Sie wurde sonst weggestoßen, sie wurde ausgegrenzt. Aber diese Akzeptanz scheint bei ihr etwas ausgelöst zu haben, denn im Text heißt es, dass sie plötzlich anfing zu weinen. Vor Berührung, dass sie diese Wertschätzung durch die Augen von Jesus bekommt. Und es rollte erst eine Träne über die Wange, dann zwei, dann drei, dann so viele, dass sie mit ihren Tränen seine Füße wäscht. Und Jesus jetzt tatsächlich auch die Füße gewaschen bekommt. Welche Blicke, welcher Austausch muss da zwischen Jesus und der Prostituierten geschehen sein? Nonverbal, die haben nicht miteinander geredet. Dass diese Emotionen ausgelöst werden. Mit welcher Liebe, mit welcher Dankbarkeit, mit welcher Wertschätzung muss Jesus diese Frau angeschaut haben? Wohl wissend, dass alle anderen drumherum das auch sehen und etwas ganz anderes dabei empfinden. Aber Jesus das Herz dieser Frau sieht und ihre Sehnsucht, ihren Wunsch, ihr Bedürfnis, ihr Anliegen, Jesus zu begrüßen, ihn willkommen zu heißen. Und dass Jesus so sehr wertschätzt, dass er das durch seine Augen eindeutig deutlich macht. Und ergriffen von dieser Situation, dass diese Prostituierte nun so eine Akzeptanz erlebt von Jesus, öffnet sie ihr Flakon. Jede Prostituierte hatte so einen Flakon um den Hals mit Olivenöl. Das war damals so eine Art Parfümersatz. Und auch das gab normalerweise der Gastgeber, also in diesem Fall Simon, hätte das eigentlich Jesus anbieten müssen, ein bisschen Olivenöl, um sich frisch zu machen, so wie wir uns heute vielleicht eincremen oder nochmal ein Deo auflegen. So nahm man damals Olivenöl, um sich die Hände nochmal ein bisschen frisch zu machen, weil es alles sehr staubig, sehr trocken war, oder sich nochmal übers Gesicht zu reiben, weil das die Haut auch spannte. So rieb man sich mit Olivenöl ein, aber auch Jesus bekam kein Olivenöl. Und so salbt quasi die Prostituierte nun die Füße von Jesus. Erfrischt ihn damit. Sie schenkt ihm genau das, was ihm kein anderer schenkte. Und wie gesagt, alle anderen beobachten das. Runzeln vielleicht die Stirn. Dann heißt es im Text, dass Simon vor allen Dingen die Stirn runzelte und er war richtig sauer. Wie kann man sich in meinem Hof so verhalten? Du sollst ein Heiliger sein? Wenn du wüsstest, also wenn du ein Heiliger wärst, dann wüsstest du doch, wer das ist. Dass das eine Prostituierte ist und wie kann man sich hier am Tisch so verhalten? Wie kannst du das zulassen? Und jetzt ist das erste Mal, dass Jesus etwas sagt. Und das ist spannend, was Jesus jetzt sagt. Steht in Lukas Kapitel 7. Simon regt sich also auf. Wie kann man sich so verhalten? Und aufgrund dessen sagt Jesus jetzt zu Simon Folgendes. Da blickte Jesus die Frau an und sagte, sieh diese Frau, Simon. Das ist übrigens eine ganz spannende Formulierung. Jesus blickte die Frau an, sprach aber zu Simon. Wisst ihr, was jetzt passiert? Wenn ich sage, Henrik, schau doch mal auf diese Tasche. Dann zwinge ich doch fast denjenigen, den ich anspreche, auch dahin zu schauen. Das heißt, auch Jesus macht sich hier eine Strategie zurecht, wie er es schaffen kann, dass Simon endlich mal anfängt zu sehen. Und zwar zu sehen, was hier passiert. Nicht nur äußerlich zu sehen, da ist die Prostituierte, die muss man dementsprechend behandeln oder ablehnen, sondern mal zu sehen, was hier passiert. Simon, schau doch mal hin. Hier ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Hier ist eine Frau, die ein Bedürfnis hat, eine Sehnsucht, die ihr Herz öffnet und etwas tut, um mich willkommen zu heißen. Wieso regst du dich darüber auf? Sieh doch mal genau hin. Und dann sagt Jesus, also, da blickte Jesus die Frau an und sagte, sieh diese Frau, Simon. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Bruderkuss begrüßt, aber diese Frau hat immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben, sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe zeigen können. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander, was ist das nur für ein Mensch? Kann der denn Sünden vergeben? Doch Jesus sagte noch einmal zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Seht ihr denn nicht, was ich sehe? Warum seht ihr denn nicht, was ich sehe? Warum seht ihr nur die Äußerlichkeiten? Und selbst da haben wir manchmal Schwierigkeiten, die zu sehen. Warum könnt ihr denn nicht in das Herz des anderen schauen, die Befindlichkeit des anderen wahrnehmen? Sehen, wie wertvoll, von unschätzbarem Wert ein Geschöpf Gottes ist, ein Mensch. Warum seht ihr nicht den Menschen hier? Und was ich jetzt ganz erstaunlich finde, ist, obwohl Jesus und die Prostituierte schon allein nur durch ihren Augenkontakt deutlich gemacht haben, ich bin für dich, ich lehne dich nicht ab, das zulässt, dadurch bekennt Jesus sich zu dieser Frau, von Anfang an, dass er nicht die Füße wegzieht und sagt, lass das mal, geh wieder, bekennt er sich zu dieser Frau. Ich erkenne dich an. In all deiner Bedürftigkeit. Die Frau kannte ganz viele Gefühle. Sie kannte Ablehnung. Sie kannte Einsamkeit. Sie kannte Schuld. Sie kannte Scham. Sie kannte viele Gefühle, die ihr Herz nicht glücklich machten. Und vielleicht hat sie an diesem Tag, in diesem Moment, das erste Mal ein weiteres Gefühl erlebt, was sie vorher vielleicht so noch nie erlebt hatte, nämlich das Gefühl von Frieden. Geh in Frieden. Und das hat Jesus ihr allein durch die Art geschenkt, wie er sie angeschaut hat. Mit anderen Worten sagt er zu dieser Frau, geh hier nicht mit gesenktem Haupt nach Hause. Versteck dich nicht. Lass dir nicht deinen Wert nehmen. Du bist meine Tochter. Du bist mein geliebtes Kind. Ich sehe in dein Herz, ich sehe deine Bedürfnisse, ich sehe deine Sehnsüchte. Ich sehe deine Befindlichkeit. Und ich schenke dir Respekt und Wertschätzung. Geh in Frieden. Geh mit erhobenem Haupt. Du bist die Tochter des Königs. Du bist von unschätzbarem Wert. Ich wünschte mir, dass wir als Christen nicht das sehen, was uns ausgrenzt. Dass wir nicht das sehen, was vielleicht die Fehler des anderen sind. Das, was den anderen vielleicht weniger wertvoll macht in meinen Augen. Sondern dass wir allein durch die Art, wie wir einander ansehen, uns Ansehen schenken. Weil wir wertvoll sind als Kinder Gottes, als Menschen. Ich glaube, dass das in uns ganz viel Potenzial weckt. Vielleicht hast du jemanden schon 100-mal gesehen. Vielleicht hast du jemanden sogar schon 1000-mal gesehen. Bist du ihn vielleicht ab heute zum allerersten Mal wirklich siehst? Dafür würde ich gern beten. Guter Vater im Himmel, du hast uns Augen geschenkt, damit wir sehen können. Und tatsächlich können wir mit unseren Augen so viel ausdrücken. Unsere Augen können so viel sprechen. Danke, dass wir durch die Geschichten in der Bibel lesen können, wie du Menschen begegnet bist. Auch auf deine Kosten. Auch wenn du dabei nicht gut weggekommen bist, hast du keine Gelegenheit ausgelassen, um Menschen mit deinen Augen die Wertschätzung zu geben, nach der sie sich sehen. Mit den Augen auszudrücken, was wir manchmal mit Worten gar nicht sagen könnten. Und deshalb bitte ich dich, dass wenn wir Menschen begegnen, vor allen Dingen denjenigen, die uns am wertvollsten sind, dass wir sie mit unseren Augen lieben, dass wir sie ansehen und ihnen dadurch Ansehen schenken. Hilf, dass das uns gelingt, dass das Herzen öffnet und dass das Frieden schafft. Amen.